Willkommen zur gottesdienstlichen Andacht am 30. Januar 2022, dem letzten Sonntag nach Epiphanias. Dieser Sonntag symbolisiert die Zeit nach Jesu Auferstehung, der physischen Erfahrung vom Himmel und auf Erden und der Hoffnung der Zukunft. Der Wochenspruch aus Jesaja 60, Vers 2: Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wir singen nun von dem Lied 165, Gott ist gegenwärtig, Vers 1.
Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihn beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese den Psalm 97, er steht nicht im Gesangbuch. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich, und seien fröhlich die Inseln, so viele ihrer sind. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm her und verzehrt rings um seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich, weil du, Herr, Recht regierst. Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen, du bist hoch erhöht über alle Götter. Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen, aus der Hand der Frevler wird er sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen, und Freude den aufrichtigen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen. Wir beten. Du Gott des Lichts, wir preisen dich, der du der Morgen bist und der Abend, der Anfang und das Ende der Welt. Wir danken dir für die Ruhe der Nacht und das Licht eines neuen Tages. Von dir kommt alles, was geschieht. Gott, du lebendige Kraft, stärkst uns, damit wir erwachen. Du alles umfassende Weisheit, Herr, lehre uns verstehen, wohin unser Weg uns führen soll, und schenke uns dein Licht. Ich, Herr, wir, Gott, danken dir und singen dir Lob und bitten gleichzeitig um dein Erbarmen.
Kyrie, Kyrie, Eleison.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 17. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich dir und uns Hütten bauen. 3 Stück, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus trat aber zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von diesen Erscheinungen nicht niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Wir singen nun vom Lied 450 Morgenglanz der Ewigkeit die Strophen 1 und 2.
Morgenglanz der Ewigkeit, Licht von unerschöpftem Lichte, schick uns diese Morgenzeit, deine Strahlen zu Gesichte, und vertreib durch deine Macht unsere Nacht. Deine Güte, Morgentau, fall auf unser Machtgewissen, lass die dürre Lebensau lauter süßen Trost genießen und erquick uns deine Schar immer da.
Gnade und Friede von Gott, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Kind hat mich immer eine Tätigkeit meines Opas fasziniert. Es war die Speckschwarte, mit der er alles Mögliche einrieb, zum Glänzen brachte und auch Schränke mit ihnen bewegte, wenn man die Haut mit dieser dünnen Speckstreifenschicht drunter legte, flutschten die über den Boden. Für alle Unkundigen, eine Speckschwarte ist ein Stück Fleisch vom Schwein, dem noch die derbe Haut anhaftet. Wobei es eigentlich kein Fleisch ist, sondern die Fettschicht unterhalb der Haut. Mein Opa verwendete diese Schwarten zum Einfetten von Ledern, Gürteln oder Schuhen, um diese geschmeidig zu halten. Oder auch wenn es mit den Kühen rausging, am Krummet wurde dort eingefettet. Sie glänzten dann ebenso wie Holztruhen oder Schranktüren, die man ebenso damit einfetten konnte. Wie deutlich wird, ist mir als Kind einiges zugemutet worden, ja selbst das Schlachten von Tieren. Und vor allem auch die Verwendung dann der Dinge, die geschlachtet wurden. Heute dürfte es wohl als Kindeswohlgefährdung zum unmittelbaren Entzug der Erziehungsberechtigung der Eltern führen, wenn man die Nahrungsherstellung nicht allein aus Ökokörnern erklärt, sondern auch auf das Züchten, Schlachten und Zerteilen von Schweinen oder Hasen ausdehnen würde. Tja, so ändern sich die Zeiten. Und sicher werden nun einige wissend erwidern, kein Wunder, dass der so ist, wie er ist. Und warum kommt er jetzt gerade auf eine Speckschwarte? Ich dachte, das wäre eine Predigt. Nun, das ist ganz einfach. In der heutigen Geschichte, also der Perikopenreihe aus dem 2. Mosebuch, wird das Gesicht des Mose glänzend beschrieben. Immer dann, wenn er von dem Berg kam, mit dem er dann bei Gott war oder mit ihm gesprochen hatte, wenn diese Geschichte aus 2. Mose 34 erzählt wurde, dann war es für mich eine ungeheuerliche Geschichte, dass dieses Gesicht des Mose so glänzte, dass sogar ein Vorhang davor hängen musste. Für mich immer sinnbildlich, sein Gesicht war mit einer Speckschwarte eingerieben. Aber damit man mal den Bezug live hören kann, lese ich einfach mal den heutigen Predigttext aus 2. Mose 34, 29 bis 35, die Verse. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln der Gesetze in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm sich zu nahen. Da rief sie Mose an, und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle anderen Israeliten, und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berg Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging vor dem Herrn, mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Und, alles klar, warum ich über das Speckschwarten-Angesicht von Mose rede? Als Kind habe ich mir das so vorgestellt. Auch wenn die Geschichte hochgradig skurril aus menschlicher Sicht ist. Er steigt auf einen Berg, also auf dem sich Gott in einer Wolke oder Feuersäule niederlässt, empfängt Mose dort die Gebote und ist jedes Mal mit einem Art verstrahlten oder strahlten Gesicht zu sehen, wenn er zurückkommt. Skurril, oder? Was Erich von Däniken draus gemacht hat, tja, das erinnert eher an den hessen-nassauischen Segensroboter. Heute als promovierter Theologe wäre der Verweis auf die Speckschwarte, also die Verwendung zur glänzenden Machung von Mose Gesicht, sicher unzulässig. Aber mal ehrlich, Moses Gesicht glänzt so, dass er nach dem Reden mit Gott einen Vorhang vor seinem Gesicht tragen muss. Bis heute kann niemand erklären, was es damit auf sich hat. Auch nicht, woher die Steintafeln stammeln mit den Geboten. Die Bibel bietet uns Erklärungen, die dem modernen Menschen skurril und unwirklich und unglaubwürdig erscheinen. Letztlich versucht das Kind Dieter, ebenso wie der Dr. Becker, sein Verstehen durch Vergleiche herzustellen. Also versinnbildlichte Erklärungen, wenn es scheinbar um Gottes Angesicht, seine Gebote, sein Handeln geht, muss der Mensch auf Vergleiche der Alltagswelt zurückgreifen, um Verstehen Gottes Sicht, Fühl und annehmbar zu machen. In Jesus von Nazareth wird dieses Verstehensprogramm, also des Vergleichens, zum Beispiel bei Gottes Christus, Messias oder Heiland, von Gott selbst aufgenommen und sprachlich, bildlich und sinnhaft verdeutlicht. Um Gottes Wirken zu verstehen, benötigt es nicht die Logik der Alltagswelt, weil diese immer unzureichend ist, sondern der Bilder der Alltagswelt. Die verschriftlichten Geschichten über und von Jesus als Beschreibung über Jesu Handeln und die Berichte von Jesu Erzählungen und die Worte in den Evangelien des Neuen Testamentes machen diese besondere Art des Verstehens deutlich. Die Verständigen der damaligen Zeit oder auch heute verstehen nichts. Also Pharisäer und Schriftgelehrten, also Pfarrer und Beamte, die Tempel- und Synagogendiener, die Theologen insgesamt sind derart in ihrer eigenen Verstehenswelt und Verstehenslogik gefangen, dass das Handeln Gottes in Christus als dem Jesus von Nazareth nicht erfasst, begriffen und auch nicht durch das eigene Herz oder Hirn berührt werden kann. Allein das unberührte und verstehensoffene Herz und Hirn von Menschen und Kindern scheint dem Wirken Gottes im Alltag zugänglich. Statt mit hochtrabenden Vorträgen oder philosophischen Bildern und Logikmodellen, die Jesus äußerst seltenst anwendet, wie bei Nikodemus, Johannes 3, oder dem Obrigkeitsgehorsam bei der Kaisermünze, Markus 12 mit allen Parallelen bei Lukas und Matthäus, zu erklären, reduziert Jesus die Botschaft Gottes in seinen Gleichnissen auf Bilder der Alltagswelt, also in einfachen Worten. Und diese lauten: Jesus, Sohn Gottes, Christus und Heiland. Die heutige Welt liebt Logik. Oder zumindest, was sie glaubt, dass Logik sei. Oder scheinbar logisch sei. Was das aber ist, also das Logische oder die Logik, erweist sich letztlich als nicht nur schwierig, sondern unmöglich. Eine altgriechische Logik, also logische Denkmodelle, die kann es nicht geben ohne äußere Annahmen. Also ist immer jede Logik auf Vorannahmen, die nicht der Logik entspringen, angewiesen. Das war jetzt mal ein logischer Einsatz. Also die Fragen heute, was ist der richtige Umgang mit Ungeimpften? Was ist mit der Ukraine? Was ist mit Putingas? Was ist mit CO2? Was mit dem Nachbarn? Was mit dem Christsein heute? Alles dies sind letztlich Speckschwartenfragen. Ja, Speckschwartenfragen. Poliert man sie auf, glänzen sie wie Moses Gesicht oder der eingeriebene Gürtel. Oder werden so flutschig wie der Schrank, auf dem eine frische Speckschwarte steht und bewegt werden kann. Es glänzt, es blendet, verschiebt sich und rutscht durch das Leben. Eine feste, logische Antwort entzieht sich jeder normalen Alltagslogik. Nur wer mit dem Außergewöhnlichen auch alltäglich umgehen kann und so auch die Botschaft aus diesem zweiten Mosebuch im 34. Kapitel und vor allem durch unser Kenntnis, wie Jesus mit der Gottesbotschaft im Alltag umgeht, ist die Einordnung dieses Außergewöhnlichen im Alltag für das eigene Leben möglich und kann so gelingen. Denn nicht alles ist verstehbar für uns. Nicht alles kann von uns erfasst werden. Wir sind die, die vertrauensvoll darauf hoffen müssen, dass Gott uns den Weg in die richtige Richtung weist oder Menschen schenkt, die dies für uns tun. Wer nur das Glänzende, Fließende, die eigene Logik unergründlich sieht oder zu begreifen versucht, wird niemals den Kern der einfachsten Botschaft nahe kommen. Und diese Botschaft lautet: Gott hat dich erwählt, wie Mose. Die Frage ist, was ist die Antwort jenseits alles Glanzes, aller Logik, aller Fernsehsender und Social Media und aller Speckschwarten von dir dazu? Amen. Herr, hilf, dass wir alltäglich sind und in dir bleiben. Amen. Wir singen nun vom Lied 193, Erhalt uns Herr bei deinem Wort, die Strophen 1 und 2.
Erhalt uns Herr bei deinem Wort und steuere deine Feinde Mord, die Jesus Christus, deinen Sohn, wollen stürzen von deinem Thron. Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ, der du Herr aller Herren bist. Beschirm dein arme Christenheit, dass sie dich lobt in Ewigkeit.
Herr, wir wollen beten und für Bitte halten. Herr, wir sind Menschen, die mit unserer Logik das Leben erfassen wollen. Schenke du uns Kraft, Mut und vor allem die Einsicht, dass deine Weisheit, dein Wissen, dein Verstehen, dein Handeln, dein Tun sich unserer Logik immer entziehen wird. Wir kriegen keine Antwort auf warum oder weshalb. Das, was wir tun und machen dürfen, ist uns vertrauensvoll in deine Hände zu geben, in allem, was wir sind, haben und tun. Schenke du uns die Kraft, dieses zu können. Schenke denen, die dabei stehen, die Kraft, es zu verstehen, in der Gewissheit, dass du uns in dieses Leben auch über den Tod hinaus einführst. Nicht alles ist uns logisch und verstehbar. Deshalb gib uns Gewissheit, Glauben, Hoffnung, Liebe für alles, was du uns zugesichert hast. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied 262, Sonne der Gerechtigkeit, die Strophe 1.
Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit. Brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr.
So geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.
Amen.